Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
So, herzlich willkommen beim digitalen Sofa. Heute mit Boris Bornemann von Balloon, einer Meditations-App. Ich bin Heavy User und total begeistert. Und das habe ich gedacht, ich lade dich heute mal aufs Sofa ein. Du bist im Kontext des MedCons, des Mainzer Digitalkongress, der morgen in Mainz stattfindet. Hier bist du auch Speaker. Aber hast heute Abend schon Zeit gefunden, dich mit mir mal über dich, deinen Lebensweg, über Balloon zu unterhalten, was mich sehr freut. Und Stage is yours. Freue mich, wenn du ein bisschen was erzählst, so wo du herkommst, warum du das machst, was du heute machst.
Ja, also ich mache die App, weil Meditation, Achtsamkeit in den letzten 12 Jahren zum wichtigsten Thema meines Lebens geworden ist und weil ich mit dieser App die Möglichkeit habe, einfach sehr viele Leute zu erreichen und zu begeistern für das Thema. Und zum persönlichen Hintergrund, wie bin ich dazu gekommen? Vor so ungefähr 12 Jahren gab es einen trüben Wintertag, an dem ich so durchs Internet gesurft bin, auf der Suche danach, was ist eigentlich Glück, was macht uns glücklich? Fragen, die mich schon ja, sehr lange interessiert haben. Ich habe damals Psychologie studiert und bin dann im Internet auf einen TED-Talk gestoßen von Mathieu Ricard. Mathieu Ricard ist ein buddhistischer Mönch, der aber ursprünglich Biologe ist und der einen TED-Talk hat mit dem Namen On the Habits of Happiness. Und ein schönes Buch, was ich dann in der Folge auch gelesen habe, ja. Das heißt Happiness, Life's Most Important Skill. Und der beleuchtet das ganze Thema von einer Perspektive, die mir damals sehr nahe lag, nämlich von einer wissenschaftlichen Perspektive. Mhm. Das heißt, so dieser Gedanke, du kannst deinen Geist trainieren, train your brain, und habe daraufhin eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, erst so in Berliner Meditationszentren das zu lernen, über Bücher das zu lernen und dann relativ schnell aber auch angefangen, Retreats zu machen, also so 10-Tages-Intensiv-Seminare im Schweigen, wo man von morgens um 4 bis abends um 9 quasi durchgängig meditiert. Und spätestens da habe ich gemerkt, dass das genau das ist, wonach ich immer gesucht habe, ohne das eigentlich zu wissen, vielleicht, dass ich danach gesucht habe, aber es ging in Resonanz mit sehr vielen Dingen, die ich gesucht habe, nämlich zum einen natürlich der Aspekt, dass es da um Glück geht, darum, was ein erfülltes Leben ist, Leid zu verringern, und zum anderen aber auch, dass Meditation ein Weg ist, die Wirklichkeit zu verstehen, und zwar auf einer Ebene, die, ja, würde ich sagen, noch über die Ebene des Verständnisses hinausgeht, die wir durch wissenschaftliche Erkenntnis uns erschließen, die ja immer nur kognitiv bleibt sozusagen oder beschreibend häufig. Nevertheless, also obwohl ich damals vielleicht auch schon so die Ahnung hatte, dass diese Art der Wirklichkeitserfahrung, die wir in tiefen kontemplativen Zuständen haben, eigentlich darüber hinausgeht, was wir durch Wissenschaft erkennen können, habe ich mich entschlossen, vor 8 Jahren ungefähr ans Max-Planck-Institut zu gehen und da auch meine Doktorarbeit zu machen zu dem Thema Meditation. Also erstmal die bislang größte Längsschnittstudie zu Meditation weltweit mit vorzubereiten, wo wir also auf allen möglichen Ebenen untersucht haben, was sich verändert. Bei 300 Teilnehmenden über 9 Monate haben wir geschaut, was verändert sich bei denen durch die Meditation,
okay, ja, spannend,
im Gehirn, in der Aufbau des Gehirns, in der Physiologie, in den Körperfunktionen, Hormonexpressionen, Epigenetik, also so was sozusagen von den Genen ausgeschüttet wird, Verhalten, virtuelles Realitätslabor war dabei, alles Mögliche. Wir haben physiologische Messungen gemacht, das war mein Spezialthema eigentlich darin, also die Regulation des autonomen Nervensystems, des körperlichen Nervensystems und unsere Fähigkeit, im Körper zu sein und wie das sich verändert über die Zeit. Und ja, ganz viele Dinge, die wir da also untersucht haben. Und um jetzt zum Abschluss zu kommen, quasi, wie kommt es jetzt zu Balloon und zu dieser App? Ich habe auch schon, während ich promoviert habe, also mich immer mehr auch mit Praxisvermittlung beschäftigt, also auch Ausbildung gemacht einfach selber Learning by Doing geguckt, wie bringt man den Menschen das am besten nahe, dass es am hilfreichsten ist. Und habe dann vor 2 Jahren eben angefangen, diese App zu machen auch, aus meiner Erfahrung im Vermitteln in Kursen von Meditation, aber auch eben in Kopplung mit der wissenschaftlichen Sichtweise darauf, mhm, weil das was ist, was aus meiner Sicht bisher gefehlt hat. Es gab ja auch schon vor 2 Jahren schon einige Meditations-Apps, aber eben so diese strenge wissenschaftliche Sicht, wollte ich jetzt sagen. So streng ist es nicht, aber halt immer die Perspektive auch reinzubringen, mit was wissen wir darüber, einfach aus der naturwissenschaftlichen oder aus der psychologischen Forschung. Das ist mir schon sehr wichtig, weil es Menschen häufig hilft, da Berührungsängste zu überwinden und das erstmal ganz nüchtern zu verstehen, was das heißt, zu meditieren, mhm, und ja, eben seinen Geist zu trainieren, wenn man es mal so formulieren möchte.
Ja. Spannend. Also ich würde gerne echt mal zurück zu deiner Forschung, wenn das für dich okay ist.
Sehr gerne.
Haben wir noch genug Zeit, über Balloon gleich zu reden. Weil ihr habt ja eine Menge da untersucht. Was ist denn was sind denn so 3 wichtigsten Sachen, die da rausgekommen sind? Hat dich da irgendwas überrascht oder war das? Wie kann man das zusammenfassen? Das ist ein Laie, verstehe.
Genau, es gibt natürlich so viele Erkenntnisse, dass man die häufig sehr schwer zusammenfassen kann in einem. Ja. Aber wir wissen, dass Meditation die Hirnstruktur verändert.
Ja.
Das wussten wir auch schon vor der Studie. Das heißt, weil es da schon genügend Studien auch gab, die das gezeigt haben, ist natürlich immer die Frage, in welcher Weise verändert es das Gehirn. Was wir in der Studie oder meine Kollegen noch mehr zeigen konnten, ist, dass so die spezifischen Veränderungen im Gehirn, also dass durch Meditationspraktiken, die eher auf affektive, also Gefühlsverständnis abzielen, eben sich auch diese Regionen im Gehirn verändern, die mit Gefühlen zusammenhängen, während in den Teilen, in denen es eher um Weisheit, Einsicht, Verständnis der Welt geht, andere Teile des Gehirns sich verändern. Okay, ist jetzt vielleicht für den Laien nicht so wahnsinnig interessant, aber wir sehen eben, wie sich das im Gehirn niederschlägt. Ich kann ja kurz was aus meiner Forschung erzählen, speziell so, also was ich untersucht habe, ist die Fähigkeit unter anderem, den eigenen Körper wahrzunehmen, also und zwar direkt zu spüren. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen messen. Eine Art, wie wir es gemessen haben, ist über Herzschlagwahrnehmung. Das heißt, Menschen wurden wiederholt im Laufe dieser 9 Monate auf einen Stuhl gesetzt und dann wird ihnen gesagt, spüre jetzt mal deinen Herzschlag. Und dann setzen sie sich hin und versuchen also zu spüren, wie häufig das Herz schlägt. Und parallel messe ich ein EKG. Das heißt, ich kann sagen, wenn der Proband sagt, mein Herz hat jetzt 16 Mal geschlagen, gucke ich, ja, es waren 19 Mal, ist er schon ganz gut in seiner Herzschlagwahrnehmung. Mhm. Und das gibt mir also einen Indikator dafür, wie gut Menschen tatsächlich ihr Herz spüren. Und das verbessert sich im Laufe der Zeit. Das ist also erstmal interessant. Menschen kommen eher mit ihrem Körper in Kontakt. Warum ist das interessant und wichtig? Körper ist erstmal ein Eintrittstor bei der Meditation, immer in den gegenwärtigen Moment, um den es geht. Also Körper erfahren ist immer eine lebendige Erfahrung des Augenblicks. Mhm. Im Gegensatz zu den Gedanken, hypothetischen Fantasien von dem, was hätte sein können, würde, wäre, wenn, wo wir uns halt sonst so häufig aufhalten. Und parallel dazu veränderte sich eben auch die Gefühlswahrnehmung. Das ist entscheidend. Körper ist eben auch ein Eintrittstor zu unseren Gefühlen. Das konnte ich in der Studie auch zeigen, dass sich die Gefühlswahrnehmung verbessert und eben umso mehr, je mehr Menschen mit ihrem Körper in Kontakt kommen.
Mhm. Was eben schon so ein bisschen angedeutet, aber ich finde, man muss davon ausgehen, wir haben bestimmt auch Leute, die das jetzt sehen oder zuhören, die eigentlich mit Meditation noch gar nichts am Hut haben.
Wenn ja, sagen, haben das noch nicht definiert oder so.
Ja, nee, auch, ja, man hört das, naja, der Esoterik-Quatsch und so. Also das ist ja schon, ich finde das schon deswegen auch extrem spannend, was du sagst, dass man das trainieren kann. Ne? Man kann ja Hirn, also man kann solche Sachen ja wirklich üben, ne? wie im Sport so ungefähr. Ne? Also und ihr habt gesehen, oder belegt, dass das funktioniert, ja, dass man da einfach auch besser wird. Ist das richtig?
Ja, also auf verschiedenen Ebenen, was sich da verändert, da könnten wir jetzt noch weiter einsteigen. Also auch Cortisol, Stresshormonausschüttung in Stresssituationen, die wir die Leute gebracht haben, wird eben geringer. Wir wissen aus anderen Studien, dass Meditation sogar Effekte hat, bis runter auf die Ebene der DNA tatsächlich, also der Telomere, das sind die Zellenden, also die Enden der, oder die Chromosomenenden, die sich eben bei jeder, die bei jeder Zellteilung kürzer werden. Das ist sozusagen wie so ein bei so einem Schuhband. Hier sind ja auch mal diese kleinen Nupsis am Ende. Ja. Und das sind diese Schutzkappen. Okay. Also das sind die Telomere in der DNA. Und die verkürzen sich bei jeder Zellteilung. Irgendwann können sie sich nicht weiter verkürzen, weil nichts mehr da ist. Und dann kann die Zelle sich nicht weiter teilen. Eine entscheidende Auswirkung des Alters. Und durch Meditation wird eben ein Enzym aktiver, die Telomerase, die diese Zellenden restauriert. Und dadurch altern wir weniger stark.
Ja.
Das ist jetzt nur so alles, so kleine Effekte, die klingen natürlich für den Laien auch erstmal unglaublich, wie soll das alles passieren? Ja. Aber ein entscheidender Faktor ist eben durch Gegenwärtigkeit. Mhm. Also dadurch, dass wir nicht so ständig viel mehr Energie verbrauchen, als wir eigentlich verbrauchen müssten, weil wir so viel simulieren und uns schon Sorgen machen über Dinge, die noch gar nicht da sind. Dadurch ruhen wir wesentlich mehr im gegenwärtigen Moment. Der Körper muss weniger Energie aufbringen, reibt sich weniger auf, bereitet nicht schon ständig das Streitgespräch mit der Frau vor, die vielleicht fünfmal hat man es schon im Kopf durchlebt und dann kommt man nach Hause und versteht sich vielleicht doch ganz gut. Und all diese Dinge.
Alles umsonst.
Alles umsonst, die ganze Probe war umsonst. Okay. Das sind so, um jetzt einen kleinen Einblick zu geben, so was Effekte sein können.
Ja, kannst du, oh Gott, das weiß ich, ob ich dich da, du wirst es schon wissen, aber wo kommt das ursprünglich her? Also dieses, dass man das so ein bisschen sozusagen das im Moment sonst was kultiviert hat, also wo kommt diese ganze Meditations-Idee her? Gibt es da irgendwie Ideen, Untersuchungen zu?
Also die gibt es in verschiedenen kontemplativen Traditionen, also und vor allen Dingen im Osten der Welt, also von unserer Perspektive aus immer, also Indien.
Ja.
Also es gibt auch im Westen, also es gibt auch christliche Kontemplation, aber das ist, sagen wir mal, das System ist nicht so ausgefeilt wie das, was sich erstmal im Yoga in Indien herausgebildet hat. Das ist eigentlich so wirklich der älteste Ursprung, kann man 4000 Jahre alte Quellen mindestens nachweisen. Und dann eben aus dieser hinduistischen, indischen Welt entwickelte sich dann ja irgendwann der Buddhismus vor 2600 Jahren. Und der sich wiederum verbreitete eben nach, nicht nur nach von Indien, nach Sri Lanka, Burma, Kambodscha, von da nach Japan, China und so weiter. Und da also verschiedene Spielarten gefunden hat. Tibet natürlich auch. Und gerade im tibetischen Buddhismus so hochgradig verfeinert wurde, dass wir eigentlich sagen können, das ist die früheste und auch immer noch ausgefeilste Wissenschaft vom Geist. Da stinkt die westliche Psychologie doch gegen ab, muss ich sagen. Also die westliche Psychologie hat natürlich ihre Vorteile und hat nochmal andere Methoden. Aber so von der Dauer und dem Detailreichtum ist die buddhistische Psychologie schon sehr, sehr weit und groß. Und das sind eben auch quasi Experimente, die da durchgeführt werden, wenn sich 100 Mönche über mehrere Jahre hinsetzen und bestimmte Praktiken machen und ihre Beobachtung, ihre Erfahrung miteinander teilen, kommt man auch zu einer gewissen konvergenten Evidenz dazu, was da passiert.
Ja. Hast du das auch schon selbst erfahren? Warst du auch schon mal in dem Kontext im Osten, in Anführungsstrichen, unterwegs?
Ja, also ich war 4 Monate in Indien mal unterwegs nach meinem Studium. Das war so ein bisschen auch Findungsphase, will ich das jetzt auch weitermachen, wissenschaftlich untersuchen. In Sri Lanka mal einen Monat unterwegs. Das ist natürlich schön und inspirierend, in solchen Ländern unterwegs zu sein. Gleichzeitig kann ich sagen, dass jetzt meine tiefsten Meditationserfahrungen nicht in diesen Ländern stattgefunden haben. Man muss dafür nicht irgendwo hinfliegen. Man kann das in Deutschland, in der Schweiz, in England, es gibt so viele schöne Retreat-Center hier. Ja. Und man kann es natürlich auch über Apps
machen.
Oder eben in privaten Kursen. Es hat sozusagen so verschiedene Abstufungen. Ne? Wer jetzt sagt, er möchte mal so richtig den Deep Dive machen, richtig in die Tiefe gehen damit. Für den ist schon so ein Retreat auch natürlich.
Also Retreat heißt Rückzug für ein paar Tage.
Genau, also so ein paar Tage, ja, 5 Tage, 6 Tage, eine Woche, 10 Tage oder so. Einfach wirklich ja, von morgens bis abends nichts anderes machen, als eben betrachten, was passiert. Mhm. Das Naturgeschehen in uns betrachten und vielleicht bestimmte Eigenschaften darin kultivieren.
Ja. Ist sowas nachhaltig? Also wenn man das einmal gemacht hat, hat man davon immer, oder muss man das dann immer wiederholen? Wie ist das so wie im Training, wenn ich aufhöre zu trainieren, dann bietet sich das dann auch zurück oder bleibt sowas?
Beides, interessanterweise, okay, ja. Wie quasi alles im Gehirn. Und dann muss ich vorstellen, wir haben einmal diese sehr intensive Erfahrung gemacht. Also mein erstes Vipassana-Retreat zum Beispiel, also so ein 10-Tages-Schweige-Retreat, wo auch wirklich dezidiert nur eine einzige Technik eigentlich verwendet wird, nämlich dieses Vertiefen in die Körperempfindung, hatte extrem durchschlagende Effekte auf mich. Also ich war so 2-3 Monate wirklich high, im Sinne von habe auch nur 4 Stunden geschlafen und war einfach sehr, sehr wach und klar und auf eine tiefe Art zufrieden mit so einem Gefühl von positive und negative Gefühle. Das ist da alles Erfindung des Menschen. Ja. Positiv und negativ sind da nur Labels, die ich den Dingen aufklebe. Ja, ja. Eigentlich ist alles lebendige Energie. Ja. So, das war meine Erfahrung. Erfahrungen von anderen Menschen können ganz unterschiedlich sein. Also fangt nicht euch an, euch zu vergleichen, wenn ihr diese Erfahrung macht. Andere Retreats waren für mich auch ganz anders, natürlich. Aber diese Erfahrung war eben sehr tiefgreifend durchschlagend und hat mir einmal gezeigt, wo das hinführen kann. Ja. Und dennoch, ich war dann danach in Kalifornien und irgendwann, zu Anfang habe ich immer noch 1 Stunde morgens meditiert und dann irgendwann wachte ich morgens immer so zwischen den Bierflaschen auf und war nette Party am Abend und überhaupt Kalifornien, ja, so viel Disziplin, das schien mir da nicht angebracht zu sein und dann ja, versickerte das auch langsam so wieder.
Okay.
Aber, und wie, ich mache jetzt ja schon doch jedes Jahr mehrere solcher Retreats die, und auch in der täglichen Praxis kommen diese Dinge natürlich immer, sagen wir, immer näher unter die Oberfläche.
Ja.
Also ich bin genauso verwirrt wie andere häufig, aber ich finde, naja, das ist auch schwer, sich da zu vergleichen, aber was es mir gegeben hat, ich finde, zumindest in meinem eigenen Vergleich des Lebens so, ja, leichter einen Weg wieder in Klarheit und Präsenz und Ruhe und eine liebevolle, friedliche Grundhaltung mit mir.
Ja, ich bin echt begeistert. Du bist was Lustiges an der Stimme, also ich kannte ja deine Stimme schon viel, viel länger. Ja. Das ist total lustig, wenn man mit jemandem jetzt wirklich so Angesicht zu Angesicht redet, was ich total toll finde, weil du bist ja echt ein toller Erzähler. Und man hat die Stimme vorher so im Kopf. Das ist echt, echt cool. Und das kriegst du wahrscheinlich oft gesagt, ne, dass die Leute dich von deiner Stimme her eher erkennen.
Oder? Und die Frage ist wahrscheinlich, wie erlebst du die Stimme durch die App? Das ist natürlich häufig deutlich ruhiger und konzentrierter.
Ja, viel. Ja, ja, klar. Ich finde beides toll, muss ich an der Stelle sagen. Ich finde sich das, sag mal, es ist, die Apps irgendwie, gibt es ja auch noch Wettbewerber, ne, aus dem amerikanischen Segment, die ja da schon relativ früher auf dem Markt waren. Würdest du sagen, dass das diese, ich sag jetzt mal, diese zunehmende, auch, dass immer mehr Leute zum Beispiel meditieren, dass Leute sich mit sowas beschäftigen, dass Leute sich mit sowas einlassen. Hat das auch was damit zu tun, aus deiner Wahrnehmung, dass gerade auch durch die Digitalisierung die Sachen echt immer viel schneller geworden sind, die Eindrücke immer mehr geworden sind? Meinst du, die Leute haben das kapiert, dass sie sagen, hey, ich muss hier irgendwie mal, was du gerade auch wunderschön ja beschrieben hast, einfach mal sagen, wow, ich brauche hier mal eine Zäsur? Mhm. Oder worauf würdest du das schieben? Oder ist das einfach nur, dass es jetzt irgendwie gerade hip ist? Oder? Wie siehst du das?
Also da gibt es natürlich verschiedene Gründe, denke ich, warum Menschen sich dafür interessieren oder auch immer mehr interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Spin, wir sitzen hier auf dem digitalen Sofa, also ne, wie stark ich da jetzt auf diesen Aspekt fokussieren kann. Der ist für mich, aus meiner Sicht, das ist einer so. Ja. Also Menschen haben sich natürlich schon immer dafür interessiert, was ein gutes Leben ist und ich glaube, so wir beginnen einfach weltweit zu mischen und zu schauen, was haben wir an Praktiken entwickelt und was leuchtet uns ein und was trifft auch auf Resonanz in unserer Zeit. Da hat diese kontemplative Praxis, die eben so aus dem Buddhismus kommt, häufig den Vorteil, auch wirklich nicht religiös zu sein. Viele Menschen halten ja Buddhismus für eine Religion, aber es gibt natürlich auch Aspekte, da wird es total religiös, so wie es kulturell gelebt wird. Aber eigentlich ist es erstmal was sehr, was jeder verstehen und erfahren kann, wo ich keine Grundannahmen brauche, sondern die Wirklichkeit so untersuchen kann. Und dann jetzt, inwiefern hat das was mit der digitalen Zeit zu tun oder diesen, ja, einfach, ich glaube, mit der Beschleunigung, die durch den Kapitalismus einfach kommt, die wir erleben, dass wir unsere Zeit immer besser nutzen wollen, immer mehr optimieren wollen, immer mehr um zu im Kopf haben. Also ich mache das um zu, um dahin zu kommen und das noch und das noch und das noch. Mhm. Oder irgendwelche virtuellen Konten einzahlen. Also sei es tatsächlich Geld, was ja auch irgendwo letztendlich als Zahl irgendwo liegt. Oder das virtuelle Konto meiner Credibility, meiner how many likes, how many, was auch immer ich habe. Das sind halt alles so Dinge, die irgendwo ganz, ja, virtuell sind. Und damit meine ich nicht virtuell nur im Sinne von in einem Computer, sondern auch in uns irgendwo so, ja, Gedankenkonstrukte, an die wir glauben können oder an denen wir uns hochziehen können. Aber es ist eben nicht Blood, Sweat and Tears, juicy, lebendige Erfahrung. Und das, dieses einfach nur Sein, das geht eben in dieser zweckgetriebenen Gesellschaft immer mehr verloren. Und da ist Meditation eben Weg, darum geht es. Ne? Also in Achtsamkeitsmeditation, es geht quasi darum, dem Modus des Tuns, ich muss weiter was machen, einen Modus des Seins an die Seite zu stellen, wo ich nirgendwo hin muss, wo es einfach dieses Gespräch jetzt hier keinen Zweck hat, ich es nicht aufnehme, damit dann irgendwie jemand draufklickt oder was auch immer geschieht, sondern einfach, weil ich jetzt hier bin und weil das jetzt unsere lebendige Erfahrung ist, die es zu gestalten und auszukosten gilt.
Ja. Ja, aber das ist cool. Es ist ja. Ich finde, also warum habe ich damit angefangen?
Ja, das ist immer
so,
ne?
Das ist ja mal so eine gute Frage, wo ich mir auch dachte, ja, was ein Firlefanz irgendwie. Na, ganz ehrlich, ich bin ja da offen. Ne? So, immer mehr Leute haben es mal gemacht. Meine Frau hat es dann tatsächlich dann auch irgendwie gesagt, und hey, das ist total cool. Na, okay, komm, lass mal. Ich probiere das mal aus. Und ich muss echt sagen, wenn man sich halt auch einfach drauf einlässt, und das einmal tatsächlich, und deswegen finde ich auch so geführte Apps, ich glaube gerade für den Einsteiger, also ich fand das extrem hilfreich. Ne? Man kann sich da auch so ein bisschen so heimlich da mal so ran tanken, ne? Und mal sagen, man muss ja, sieht ja keiner, so ungefähr, ja. Aber wenn man sich mit Leuten unterhält, also es ist ja schon fast heute seltener, dass man jemanden findet, der das noch nicht mal ausprobiert hat. Ne? Deswegen war mein Eindruck, dass das gerade wirklich viele Leute machen, das machen die Kinder schon in der Schule. Und ich fand dann auch, dass das, was ich dann da so erlebt habe, dass auch, also ich fand dieses Entschleunigen, ne? Oder dass ich einfach mir den Luxus gegönnt habe, einfach mal nichts zu machen. Ne? Und das fand ich halt so, das war so am Anfang so. Und dann, weil du gerade so Bodyscanning, ne? Das ist ja auch, das kannst du ja nachher noch besser erklären, was es da für verschiedene Übungen und Module noch gibt. Aber einfach sowas mal zu machen, ganz ehrlich, ja, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, das ist ja total, dann total cool eigentlich, und das ist doch eigentlich so naheliegend. Ne? Warum macht man das nicht einfach mal sonst so? Ja, das ist ja, warum braucht man eine blöde App, ja, um das. Aber ja, aber Gott sei Dank gibt es sowas, um da auf die Idee zu kommen.
Was war daran für dich cool, wenn ich da nochmal einhaken darf? Also was war
Bodyscan zum Beispiel oder so? Ja. Ja, weil ich einfach sage, das ist, eigentlich war ich dann begeistert, wie einfach das doch ist, aber wie interessant das dann doch ist. Ne? Weil, ganz ehrlich, du rennst mit deinem Körper den ganzen Tag durch die Gegend und vertraust dem und machst und tust. Aber du schenkst dir eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit, keine Achtsamkeit. Ne? Und, und ich finde, das ist dann schon interessant, sowas mal zu machen. Ne? Und ich finde auch dieses Scannen, ja Gott, ich bin ein Maschbauer. Ja, ich mein, ja, wie man anderen. Aber ich fand dieses Bild halt, ist schon sehr, sehr technisch eigentlich. Ne? Aber es erklärt ja eigentlich schon, ne? Dass man hier guckt einfach mal überall genau drauf. Ne? Ja. Und das so als Einstieg fand ich gut, ne? Weil man. Das ist ja nicht schwer, das kann man ja einfach mal machen. Ne?
Ja.
Ja. Was kriegt ihr so für Feedback so von anderen Usern so von der App? Also was begeistert die am Anfang? Wieso fangen die an? Kriegt ihr da Feedback?
Also warum die anfangen, glaube ich, sehr unterschiedliche Gründe, schreiben jetzt die meisten nicht. Also ich kriege immer mal Mails mit, ja, was auch immer, schwierige Familienverhältnisse oder Leute, die krank sind, tatsächlich auch solche jetzt so extremen Fälle, aber ich denke, die meisten fangen einfach an aus so den üblichen Gründen von, fühle mich irgendwie gestresst, fühle mich unwohl, habe das Gefühl, das Leben könnte ein bisschen entspannter sein oder irgendwie, vielleicht gibt das Leben noch mehr her, als immer nur von A nach B zu laufen und vielleicht könnte mir das helfen oder die haben irgendwo was gelesen oder so ein bisschen Motivation anzufangen. Und Feedback, das Feedback ist schönerweise sehr, sehr positiv. Das ist, glaube ich, was mich auch bei der Stange hält, zu sagen, ich mache das weiter. Ja. So, ich fütter da immer neuen Content auch ein und pflege das, weil ich schon merke, dass das wirklich Leuten hilft. Also es ist natürlich toll, so Feedback zu bekommen und zu sagen, ey, das hat mir in der schwierigen Zeit extrem geholfen. Ja. Und vor allen Dingen mehr zu fühlen wieder, mich einfach wohler zu fühlen. So.
Na, es gibt ja auch konkrete Sachen, ne? Also das sehe ich auch, wo man auch sagt, gut, das brauche ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich kann es einfach mal mir mal angucken. Also was ich auch total klasse fand, dieses, du musst mir ein bisschen helfen, wie das jetzt das nochmal hieß, aber dass man sich sozusagen über eine, also dass man, wie hieß es denn nochmal, wenn man quasi zu Fremden oder zu Leuten, die man nicht mag, sich quasi annähert über so eine Erfahrung, die man sich vorstellt mit Leuten, die man mag. Weißt du, was ich meine?
Was ja auch in der App eine Rolle spielt, ist Metta-Meditation, heißt das. Also Metta ist ein altindisches Wort, heißt liebende Güte oder Freundschaft, Wohlwollen, genau. Und das können wir eben erstmal für uns kultivieren und selber wohlwollende Haltung entgegenbringen, möglich glücklich sein, gelassen sein, zufrieden sein, mich daran vertiefen, einfach in diese Wünsche. Und wenn das in mir hinreichend kultiviert ist, genau, kann ich das natürlich auch Menschen gegenüberbringen, die, mit denen es schwer ist für mich. Und das ist, ich denke, ist erstmal absurd, warum sollte ich das machen? Aber natürlich, weil wir selber unter diesen schwierigen Gefühlen am meisten leiden, wenn wir jemanden irgendwie nicht ausstehen können, dann kommen da ja ganz viele schwierige Gefühle, die uns total beschäftigen und aufreiben. Und einfach in ein Meeting reinzugehen bei der Arbeit und zu sagen, mögen wir glücklich sein. Mhm. Ja? Und also nicht in einer zynischen Weise, sondern einfach so auch zu sehen, ich habe gar kein Interesse daran, dass du unglücklich bist. So bist, das führt mich ja auch nirgendwo hin. Ja. Ich kann in der Sache ja bestimmt sein und sagen, nee, wir machen das nicht so, wie sie es wollen, weil folgende Argumente, oder das möchte ich nicht, aber ich habe kein Interesse daran, dass sie leiden. So, und das, ja, so diese Haltung in den Alltag zu bringen, das ist natürlich schon befreiend.
Nee, ich muss sagen, das fand ich auch dann interessant, ne? Weil so denkt man ja erstmal so nicht, wenn man das nicht übt. Ne? Also ich finde aber dieses Thema mit dem Üben, das ist schon, finde ich, man merkt schon, dass, also man sieht ja auch dann so Lernfortschritte eigentlich, ne? Weil man dann auch routinierter wird, ne? Und man dann auch Sachen dann leichter von der Hand geht und man sich immer so einen Schritt dann weiter aufwagen kann. Ne? Ja. Finde ich schon, das ist ja auch was man, ne? Also du hast eben gesagt, train your brain. Ja. Das kann man ja auch für andere Sachen dann übernehmen, ne? Wenn man festgestellt hat, dass es funktioniert. Also ich versuche immer oft das tatsächlich auch gerade zu sagen, ich konzentriere mich jetzt, oder ich versuche immer sozusagen nicht abzuschweifen. Ne? Also dieses Wolkenschieben, ne? Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen was zu erzählen. Das finde ich auch total toll, weil man das ja auch, dass das nicht schlimm ist, wenn man da abschweift. Vielleicht erklärst du das mal so ein bisschen auch noch.
Der Meditation, also so im Umgang mit Gedanken.
Genau.
So,
ne? Das ist,
viele haben vielleicht diese Vorstellung, dass bei Meditation keine Gedanken da sein sollten. So. Und wenn, ansonsten machen sie es falsch. Ja. Kommen häufig Leute mal zu mir und sagen, das häufig probiert Meditation, aber ich kann das nicht. Ja. Und das ist Quatsch, weil jeder kann das. Es besteht einfach daraus, sich der derzeitigen Erfahrung zuzuwenden und die zu untersuchen, interessiert, wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Und dazu gehört natürlich, dass wenn wir sitzen und uns auf unseren Körper oder unseren Atem konzentrieren, Gedanken entstehen. Und das Wichtige in der Meditation ist nur, das mitzukriegen. Ja. So, und in dem Moment, wo ich das mitkriege, bin ich schon wieder achtsam und präsent und komme vielleicht zum Atem zurück und dann passiert das nochmal und nochmal oder vielleicht passiert das auch während ich auf dem Atem bin die ganze Zeit. Und das ist in Ordnung, denn unser Gehirn ist dafür da, Gedanken zu produzieren. Ja. In dem Moment, wo ich mir bewusst bin, ich sitze hier und habe diese Gedanken, passiert auch neuronal etwas ganz anderes, als wenn ich hier sitze und mich von diesem Gedanken absorbieren lasse. Also Beispiel, wenn ich hier sitze und daran denke, was ich jetzt noch für einen Job zu erledigen habe irgendwie. Und dann fange ich jetzt schon an, das zu planen, mache dies und das. Und dann kommt jetzt auch dieser Stress, so, ah, dann muss ich mit dem reden. Und dann gehe ich schon halb in dieses Gespräch rein. Dann ist es so, der Körper simuliert das. Ja, das können wir zeigen, auch dass im Gehirn, wenn wir uns Bewegungstätigkeiten vorstellen, wird der motorische Kortex aktiv. Das kann bis auf die Effektoren, also die Muskeln, runtergehen, dass die Muskeln aktiviert werden, der Herzschlag schneller wird. Das heißt, wenn wir uns das so vorstellen, so quasi in, wie so ein Traum reingleiten, in so einen Tagtraum, dann reibt das Energie auf. Wenn ich sitze hier und meinen Körper spüre und merke, Gedanke an die Arbeit und ich sehe das wie so ein Kinofilm von mir, von meinem inneren Auge ablaufen. Da passiert das zwar auch, dass es abläuft, aber es ergreift den Körper nicht so, sondern ich kann es vielleicht sogar interessiert schmunzeln zur Kenntnis nehmen, wie ich jetzt irgendwie das simuliere gerade.
Ja, ich finde total spannend. Also habe ich das auch noch nie erklärt bekommen, aber auch noch nie so gesehen.
Ja, wo erklärt bekommen. Ja. Wir haben jetzt nämlich letzte Woche einen Kurs gelauncht, den wir noch nicht gar nicht beworben haben in der App. Der ist ein, wir nennen ihn Superkurs. Super, weil er übergreifender Kurs ist, über 8 bestehende Kurse. Ja. Und diese zu so einer sinnvollen Reihenfolge zusammenfasst, dass man einen guten Einstieg in die Meditation bekommt über, 12 Wochen. Und zusätzlich zu diesen den Meditationseinheiten sehr umfangreiches Erklärungsmaterial. Okay. Und das sind also immer so 20, 30 Minuten Einstieg in bestimmte Meditationsarten, wo eben genau solche Dinge, wie ich jetzt erkläre, erklärt werden, mit Verweis auf die wissenschaftlichen Studien. Man bekommt immer noch E-Mails zugeschickt mit Quellenangaben, kleinen Quizzes, bei denen man nochmal so sein Verständnis rekapitulieren kann und so weiter. Also seit letzter Woche in der App.
Das scheint ja Spaß zu machen, ne? haben wir schon ein paar Mal über die App gesprochen. Ist natürlich interessant, wie bist du da genau dazu gekommen? War das schon mal dein Wunsch, so eine App zu betreiben? Oder war das Zufall? Wie kam es dazu?
Also, das war eigentlich ganz magisch, weil ich auf einem Retreat war in der Schweiz. Und es war gerade so, ich hatte meine Doktorarbeit abgeschlossen und auf diesem Retreat, das war so 9 Tage Meditationsretreat, kam mir schon so immer irgendwie dieses Gefühl von, also eigentlich würde ich gerne noch mehr unterrichten, so diese praktische Seite noch stärker ausbauen, weil ich ja wirklich 7 Jahre eigentlich nur geforscht habe daran, also ein bisschen unterrichtet, aber vor allen Dingen geforscht. Und dann machte ich nach diesem Retreat mein E-Mail-Postfach auf und hatte mich eben kontaktiert in der Zwischenzeit Gruner und Jahr, ein großer Verlag, der diese App auch verlegt und die suchten eben jemanden, der das sowohl von praktischer Seite Erfahrung hat, das also natürlich erstmal eigene Erfahrung das zu vermitteln und die wissenschaftliche Kompetenz. Ja. Und da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Leute in Deutschland, die das zusammenbringen. Ja, ja. Und deswegen waren die recht auf mich eingeschossen. Und ich hatte eben auch nach 7 Jahren Wissenschaft so ein bisschen das Gefühl, ist ja ganz gut, aber was mich ja wirklich interessiert, ist es dahin zu bringen, wo es Leuten hilft. Das tut es dadurch, dass die Wissenschaft vermittelt, weil Menschen dann darauf sich beziehen können und merken, das hilft. Aber so, es ist nochmal eine andere Befriedigung auch für mich zu merken, das kommt an. Ja, ich erkläre das jemandem, mache das mit jemandem, stehe dem da zur Seite und sehe, wie das dem besser geht in verschiedenen Bereichen so oder Dinge über sich lernt und das ist einfach schön.
So. Ja. Ich kann das super nachvollziehen. Ich finde das auch total eigentlich, also echt dann cool, dass das so zufällig dann mehr oder weniger war. Ne? Haben die dich dann einfach quasi gescoutet, kann man das so sagen?
Ja, genau.
Die sind in der Szene schon wahrscheinlich dann auch bekannt.
Ja, genau. Also ich bin dann letztendlich über einen Kollegen, die haben mich dann empfohlen. Ja. Aber um jetzt nochmal, wir sitzen hier auf dem digitalen Sofa. Ich spüre diesen Impuls dann noch mehr über das Digitale.
Nein, aber noch gar nicht. Ich finde, wir sitzen gemütlich auf dem Sofa und sprechen. Also, das ist jetzt nicht zwangsläufig so. Also, es ist natürlich irgendwo, es ist natürlich digital. Ne? Ist natürlich auch eine App ist natürlich auch eine Möglichkeit, die es vor 10 Jahren noch nicht gegeben hätte.
Eben. Und das fand ich eben auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als dieses Angebot an mich herangetragen wurde, habe ich erstmal so gedacht, dann doch natürlich auch, ja, aber per App, wie gut lässt sich das denn vermitteln und so? Mhm. Und habe mich dann eben angefangen, damit zu beschäftigen.
Kanntest du vorher noch gar nicht? Auch Headspace nicht und
ich,
so?
Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe mir das nie angehört tatsächlich, weil ich dachte so, ja, ich hatte halt andere Wege, das zu lernen.
Aber ich kann sagen, da bist du natürlich auch anders eingestiegen, das stimmt schon.
Genau, dachte jetzt immer so. Und habe mir das dann aber da eben angeguckt, die verschiedenen Apps. Und da gibt es auch große Unterschiede. Ich möchte nicht explizit über meine Konkurrenz sprechen, wen ich da jetzt gut finde.
Die Marktbegleiter meinst du? Ja, find ich auch. Aber gut, wir können das ruhig sagen, aber ich finde auch, dass es da Unterschiede gibt. Ja.
Genau, also es gibt durchaus aus meiner Sicht eben eine englischsprachige App, die sehr gut ist vom Konzept. Ja. Es gibt in Deutschland, naja, ich möchte es nicht explizit sagen, aber ich habe durchaus noch Potenzial gesehen, was zu schaffen, was es da noch nicht gibt. Und vor allen Dingen, worauf es ankommt, ist eben bei Apps gegenüber jetzt einfach so mir auf YouTube irgendwas runterladen, dass ich ein gut ausgearbeitetes pädagogisches Konzept habe von einer Person oder es könnten jetzt auch mehrere sein, die gut aufeinander abgestimmt sind. Aber dadurch lerne ich nochmal anders, weil wenn ich YouTube, Meditation ist so breit, ein breiter Begriff aus so vielen unterschiedlichen Traditionen, da mache ich mir das eine an und das andere und habe das Gefühl, ja, es sind alles so Übungen, wo ich so ein bisschen so vor mich hin nussel. Ja? Ja. Und das, darum geht es natürlich nicht im Kern, sondern es geht darum, systematische Wege zu finden, das eigene Erleben zu erkunden. Da brauche ich einen Kanon bestimmter Methoden, der nicht zu breit ist, dass ich so immer nur mal hier dies, das mache, sondern Auswahl eben Methoden wie sich in den Körper versenken, den Atem beobachten, Gedanken als Gedanken wahrnehmen, Gefühle in mir wahrnehmen, erkennen, Metta, also mich auf eine Grundhaltung von Wohlwollen, Freundschaft mit mir selbst ausrichten, so. Das ist sozusagen, das ist das Wichtigste. Und dann gibt es in der App immer mal wieder Meditationen, die das irgendwie ergänzen, die noch so spezifische Aspekte reinbringen. Wie gehe ich mit einer Situation um, wenn ich einfach eine schwierige Emotion erlebe? Was gibt es da noch für Wege? Oder wie bereite ich mich vielleicht auf ein Meeting, eine Präsentation vor oder so spezielle Themen, wo man nochmal so einen Blick darauf bekommt, aber es sollten eben nicht zu viele Methoden sein, sondern die Methoden gut immer wieder erklärt und eben aufeinander aufbauend. Und dann habe ich eben schon gesehen, ja, das ist nochmal wirklich eine Möglichkeit, die Menschen auch befähigt, das systematisch zu lernen und natürlich, wie du auch schon zu Anfang gesagt hast, so oder vorhin gesagt hast, ohne dass sie in so einen Kurs gehen müssen, sie müssen sich nicht outen. Also, dass ich glaube, dass es wahrscheinlich weniger das Problem ist als outen, als eben der Zeitaufwand. Die App habe ich mir in einer Minute runtergeladen, habe sie gestartet. Ich kann das einfach mal ein bisschen testen.
Niedrigschwellig, ich glaube, das Outen, dass ich auch, mittlerweile ist ja eher andersrum, ne? Dass man ist das stolz, was nutzt du für eine App, ja? Ich glaube, das ist einfach dieses Niedrigschwellige, dieser Zugang, um es einfach zu sagen, hey, okay, habe ich von gehört, wie bei mir auch, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, und auch gerade, wenn man am Anfang vielleicht eher so ein bisschen kritisch ist, ne, und sagt, was ist denn das? Und ich finde, das war ja bei mir, hat mich dann auch gecatcht, ne, wenn man es erstmal ausprobiert hat, wenn man sich darauf eingelassen hat, Ja, das finde ich auch eigentlich schon. Und ist auch praktisch. Ne? Mhm. Du hast das Ding immer dabei, ja. Und ich meine, wirklich, wie gesagt, es geht ja wirklich um das Hören und ich habe immer die Augen zu, weißt du, und dann kann ich eh nichts sehen, ja. So, dann kann, und ich habe, ne, ich kann mir, egal wo ich bin, ob ich mal unterwegs bin oder so, ich habe dann mein Handy zu dir immer dabei und dann kann ich das immer dann da machen. Ne? Wie lange habt ihr gebraucht, um das Programm quasi so ready zu kriegen, dass ihr das gelauncht habt? Habt ihr viel Vorbereitung gebraucht?
Das ging tatsächlich relativ schnell zu meinem Leidwesen damals, weil ich war, wie gesagt, noch eigentlich in einer Postdoc-Position am Max-Planck-Institut und habe die sehr schnell dann gekündigt, weil ja, das ist halt so ein bisschen Start-up gewesen natürlich zu Anfang. Ja. Das heißt, du musst erstmal testen, funktioniert das? Und da war aber die Ansage, gut, wir wollen, die haben mich irgendwie im Ende April, Mai kontaktiert und wir wollen im August mal so einen ersten Prototypen oder ein erstes Minimal Viable Product launchen.
Ja, MVPs.
Ne?
Ja.
Also,
siehst du, das sind wir schon wieder auf dem digitalen Sofa.
Ja, da sind wir doch. Und naja, man kann sich eben fragen, was ist ein MVP bei einer Meditations-App? Da müssen natürlich schon contentmäßig so zumindest Kurse drin sein, dass man damit so 2-3 Monate meditieren kann. Und das hieß natürlich für mich, sehr schnell so einen Grundstock an Content zu produzieren. Ja. Produzieren heißt dann eben immer für mich, also jetzt rede ich erstmal über die inhaltliche Seite, ne, nur für mich halt das Konzept machen, das Skripten, das Einsprechen und das, ja, das dauert natürlich alles. Und die technische Seite, die hat es dann eben auch in der Zeit so gerissen auf erstmal auf 3 Monate quasi, so ein Grundstock zu programmieren.
Ja. Und jetzt entwickelt ihr das kontinuierlich, also nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch weiter? Gibt es ein eigenes Team oder macht das irgendwie grundlegend?
Ja,
irgendwie.
Ja, gibt ein Team, also so auch ein, ich glaube, das Stichwort ist agil. Ja. Also ein Team, was nicht immer fix ist, so, sondern es gibt einen Projektleiter, der dauerhaft da ist. Es gibt eine Entwicklerin, die jedenfalls da sehr lange Zeit dabei war. Da gibt es immer Entwickler, Entwicklerinnen, die dazugeholt werden. Es gibt noch jetzt auch eine Person, die eben sich um die technische Seite, so das Management der technischen Seite quasi kümmert. Dann nicht nur für Balloon, sondern auch noch für eine andere App. Es gibt Designer, die dazukommen, so auch diese kleinen, die niedlichen Icons, die dann gezeichnet sind. Da gibt es eben einen, der da immer dazukommt und jemanden, der im Support sitzt. Und ja, also es gibt so eine gute Handvoll Leute, die quasi dauerhaft dabei sind und dann viele Leute, die dazukommen.
Das heißt, ihr seid eher ein schlankes Team.
Ja.
Ja. Was ist so deine Idee, wie wo kann das noch hinführen? Also entwickelt sich das jetzt einfach sozusagen von der Ausrichtung ein bisschen weiter oder gibt es auch noch ganz neue Ideen, die ihr vielleicht habt, also außer einer App vielleicht noch andere Sachen zu machen?
Also
darfst du drüber sprechen?
Ja,
gibt es überhaupt was? Keine Ahnung.
Ich habe Ideen, die in welche Richtung man das weiterentwickeln kann noch. Also ein wichtiger Teil ist natürlich, mehr unterschiedlichen Content noch zu erstellen. Mhm. Die Ideen, die ich da noch technisch habe, was ich noch gut fände, möchte ich tatsächlich gerade nicht verraten, so weil das...
Schade, ich glaube, ich würde sagen. Nein, das finde ich okay.
Was sicher ein Aspekt ist, ist so Verzahnung von digitalem Angebot mit Präsenzangebot.
Ja.
Also Vorstellung kann ich eigentlich sagen, weil wir gar nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit haben, ist diese Kombination aus App und Live-Angebot natürlich auch sehr reizvoll, weil du also so wie du nutzt diese App eben schon seit längerer Zeit und so für dich und das ist wunderbar, weil du hast jeden Tag einen neuen Input und es gibt einem erstmal so eine Einführung und dann gibt's natürlich im Laufe der Zeit Fragen, die kommen auf und vielleicht auch Fragen, die einem gar nicht bewusst sind, aber die man sich auf einmal stellt, wenn man mit anderen Leuten da sitzt und von deren Erfahrungen hört und es hilft vielleicht nochmal Input zu bekommen von einem Menschen aus
richtig Fleisch und Blut.
Fleisch und Blut, ja. Also gegenüber sitzen. Nicht mit einem Chip. Genau, es hat auch eine andere Energie. Ja. Und das sozusagen zu verbinden ist ganz gut, denn das muss man sagen, klar, es war aus der Sicht gut für App-Nutzerinnen zu sagen, oh, jetzt gehe ich auch nochmal in ein Live-Angebot. Und aber andersrum sogar auch für Menschen, die normalerweise Kurse machen. Diese Kurse sind meistens so, dass man dann da für den 8-Wochen-Kurs so 3 MP3s hat oder so, die man halt immer wieder benutzt, was auch okay ist auf eine Art, weil es ja nicht darum geht, jetzt jeden Tag einen neuen Input zu bekommen, sondern halt die Übung zu machen. Deswegen muss es jetzt auch nicht immer ein neues MP3 sein. Ja. Aber es hat natürlich schon auch einen Vorteil, wenn man auch immer nochmal so jeden Tag einen neuen Input, einen neuen Blickwinkel auf die Praxis bekommt, dadurch, dass man da ein gut ausgefeiltes digitales Produkt noch an der Seite hat.
Ja, also das kann ich mir super vorstellen. Ich glaube auch, dass diese Live-Erfahrung, das mal auch mit Leuten zu machen, also die Retreats oder so, ich glaube, das ist wahrscheinlich die nächste Stufe. Wenn man mal so als Rookie da, wie ich, eingestiegen ist, dass man da Spaß dran hat, dass man dann auch sagt, okay, jetzt will ich da mal in die Liga aufsteigen oder sowas, ne, und das dann so machen. Seht ihr, wie die Leute, also was für eine Alters- oder so eine demografische Struktur ihr da habt?
Ich kann es leider jetzt nicht so genau statistisch sagen, weil ich die Daten einfach...
Hat dich irgendwas überrascht? Also, oder würdest du sagen, das sind eher junge Leute, ältere, mehr Frauen als Männer?
Tatsächlich, also von den Zuschriften und so, was ich bekomme, würde ich so sagen, sind es altersmäßig wirklich recht gemischt, so von so 17, 18, Anfang 20 oder so, also jünger. Fragen immer mal Leute, kann ich das auch mit meinen Kindern machen? Klar, kann man auch, aber die Leute, die sich die App dann tatsächlich abonnieren, sind eher so in dem Alter bis 60 oder so, also wirklich. Und geschlechtmäßig haben wir sogar mal, also das, habe ich das sogar mal gesehen. Altersmäßig habe ich, glaube ich, auch nie eine Statistik gesehen, aber und da waren es so ein bisschen mehr Frauen als Männer, was aber eigentlich mich sehr positiv überrascht hat, weil ansonsten Männer wesentlich größere Berührungsängste mit dem Thema haben und in Kursen, aber bei mir in den Kursen ist es wiederum auch so, dass ich auch häufig ausgeglichen Männer und Frauen habe. Ich glaube, das ist einfach, gibt halt auch natürlich viele Frauen, die Lehrende sind, und ich glaube, dass ich durch diesen Ansatz da eben auch von der wissenschaftlichen Seite dran zu kommen, einfach viele Männer abhole, die erstmal so mit so einem skeptischen Blick drauf kommen und sagen,
etwas rationaler daran geht.
Genau. Ich vertraue nicht dem, was ich fühle und was ich wahrnehme, sondern nur, wenn ich das schwarz auf weiß erstmal mir jemand gesagt hat. Ich war genauso.
Ja, das ist ja schön. Ich finde das aber, das kann einen vielleicht dann eher nochmal überzeugen, aber ich finde es trotzdem interessant. Ne? Ich habe auch ein paar Sachen auch irgendwie, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, ich glaube beim Harvard Business Manager gibt es auch sowas, auch über Empathie, da gibt es, glaube ich, auch wie Untersuchungen, was da Meditation auch machen kann mit Leuten, ne? Und wie man das so speziell auch trainieren kann und so. Ich finde das schon auch wirklich auch von der fachlichen Seite, nenne ich das jetzt mal, trotzdem auch extrem spannend. Ne? Und gleichzeitig habe ich aber auch diesen persönlichen Mehrwert, wenn ich das jetzt einfach sozusagen wie so ein Gehirnsport dann mache. Ne? Ich finde, man kann da viel auch in den Job mit übernehmen. Und man, wie gesagt, die Kinder fangen in der Schule an, jetzt sowas zu machen, was ich auch großartig finde, ne? Dass die das einfach lernen. Und die haben einen total unbeschwerten Zugang zu was. Wir machen das ja einfach und finden das klasse. Ne?
Sehr schön. Ich würde gerne kannst einmal einhaken nochmal beim Thema Gehirnsport und auch so Training, weil irgendwie einerseits ist das so, ne? Einerseits kann man das so beschreiben, weil wir üben was, also wir machen was regelmäßig und dadurch verändert sich was, ist das. Und in dem Sinne passt es gut zum Stichwort Training. So.
Ja. Und du magst es nicht.
Ich meine Training zum Beispiel, ich gebe ja Achtsamkeitstrainings zum Beispiel an der Hochschule, und da heißt das Achtsamkeitstraining, ist so ausgeschrieben. Das funktioniert für Menschen einfach so in diesem Mindset, Framework, in dem wir denken, so Training. Ja. Ich trainiere was. Es ist dann für den eigentlichen Prozess manchmal eine gar nicht so hilfreiche Metapher. Eine hilfreichere Metapher finde ich Kultivierung.
Ja, okay.
Kultivierung, wir stellen uns das so vor, wie wenn wir einen Garten pflegen, dann, da ist auch Disziplin erforderlich im Sinne von, naja, ich muss da jeden Tag hingehen, ne? Dann lege ich die Samen aus, dann gieße ich die das, dann schneide ich das Unkraut weg, dann dünge ich, dann, also ich muss da jeden Tag irgendwie da sein, um mich um diesen Garten zu kümmern. Ansonsten passiert da nichts. Und das ist bei Meditation eben auch so. Ja. Der Akt der Kultivierung kann aber durchaus freudvoll sein, der kann sehr entspannt sein, der muss also nichts mit Training im Sinne zu tun haben. Ne? Also das wollte ich nur, dir ist das ja klar, weil du das sozusagen selber selber auch machst und erfährst. Und aber wenn es jemand hört, kann so ein bisschen dieses Gefühl aufkommen.
Da muss ich harte Arbeit.
Muss ich es auch nach Achtsamkeit trainieren. Ist kapitalistische Logik, ne? Noch so ein Ding, was ich machen muss.
Nee, ich finde, was ich damit sagen wollte, also ich finde das Bild vom Gardening finde ich auch finde ich schön. Also ich nutze das auch gerne so im Führungskontext, ne? Dass man, ich meine damit, dass man sieht, dass man Fortschritte macht, ne? Das ist also, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und es länger macht, dass man da schon sieht, da passiert auch was, ne? Das ist also nichts, was man irgendwie so, ja, mal so, sondern das ist schon, man ist ja ein bisschen angefixt dann auch, wenn man das einmal erlebt hat. Das meine ich so mit damit, ne? Dass man das einfach, und ich glaube, sowas, was du machst, so neun Tage dann irgendwie komplett von morgens bis abends, das ist natürlich auch, das muss man ja auch erstmal hinkriegen dann, ne? Und dann, das geht wahrscheinlich auch beim zweiten Mal dann schon besser, ne?
Ja, wobei, das weiß man nicht. Bei mir war das das erste Mal, also man muss ganz klar sagen, das ist nicht nur leicht, das ist nicht nur schön, so ein Retreat, ne?
Ja, das
klar.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Und bei mir war es aber tatsächlich so, das erste Mal, dass ich es gemacht habe, war es eben vom Effekt her am Ende so mindblowing. Und das zweite Mal habe ich das in Indien gemacht. Und aber selbe Form von Retreat und hatte so die Erwartung, ich mache das jetzt und gehe dann mit, das soll das Ergebnis sein. Und
ging gar nicht.
Ja, also so Erfahrung war komplett anders und es hat mich auch komplett anders entlassen. Es ist eben so, unsere Erwartungen stehen uns da manchmal im Weg. Wenn wir genau ein Ergebnis wollen, ist es schwierig, weil es eben genau darum geht, mit dem zu sein, was ist und sich dem liebevoll zuzuwenden. Und es kann manchmal sein, natürlich auch, dass durch Meditation uns Dinge bewusst werden, die erstmal dafür sorgen, dass sich unser Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und dann ist die Zeit danach vielleicht auch nicht angenehm. Ja. Aber wir gehen eben Dinge an, wo wir sagen, mein Gott, ich bin seit 3 Jahren in dieser Beziehung, also oder seit vielleicht längerer Zeit, oder die ich schon aber lange nicht mehr möchte. So. Und das wird einem vielleicht so klar offensichtlich, weil immer wieder, während wir in der Meditation sitzen, diese Bilder, diese Gefühle kommen, weil wir uns immer einfach der Wirklichkeit zuwenden, wie sie ist und ja, schauen, was gerade bei uns entsteht. Ja, und dann kann eben so ein Meditationsretreat auch Effekte haben, die, sagen wir mal, nicht linear positiv sind, sondern halt eher so eine Dynamik haben. So.
Ja, auch geil. Ja. Du hast gerade schon kurz angeteasert, du bist auch noch in der Uni, wo warst du? In
Köln? Hochschule Osnabrück, unterrichte ich viel, Achtsamkeitstrainings. Genau, da unterrichte ich für Mitarbeitende und für Studierende. So, die Hochschule Osnabrück ist da sehr beispielhaft sozusagen. Die wollen wirklich allen ihren Mitarbeitenden dieses Training anbieten. Und sehr schön, der Präsident der Hochschule ist übrigens auch Gartenbauer und versteht diese Metaphern auch sehr gut, von denen wir gerade gesprochen haben. Yeah. Dass es einfach darum geht, da eine angenehme Atmosphäre, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Und
hast du einen eigenen Podcast, hast du auch?
Genau, einen eigenen Podcast habe ich. Der heißt Verstehen, Fühlen, Glücklich sein. Das ist mit der Chefredakteurin der Flow zusammen, mit Sinja Schütte. Erscheint wöchentlich. Man kann einfach auf meine Webpage gehen, da findet man den auch, also borisbornemann.de. Da findet man auch den Link zu der App. Da findet man auch Kurse, sofern ich öffentliche Kurse anbiete. Das würde ich gerne mehr machen, ist aber im Moment eine Zeitfrage, weil ich einfach viel andere Dinge tue. Ich möchte gerne nächstes Jahr noch ein Retreat anbieten tatsächlich, also so 5 Tage oder sowas in der Richtung. Genau. Und weitere Informationen findet man dort.
Super, und den Rest schreiben wir auch in die Shownotes immer rein, ne? Auch den Link zu dem TED-Talk. Boris, ich befürchte, guck mal, verstohlen auf die Uhr, nicht verstohlen. Ja. Time is up, aber es war super. Ich muss echt sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es total toll. Du bist ein so lebendiger Erzähler. Jetzt habe ich also auch den Rest vom Mensch zur Stimme. Nein, ich glaube, wir konnten natürlich immer nur die Themen so ein bisschen ankratzen. Ich finde aber, wir haben eine schöne Runde gedreht. Also auch, ich fand es auch toll, dass du mit der wissenschaftlichen Seite angefangen hast, aber man merkt ja auch, mit welchem Enthusiasmus du dabei bist, dass das schon was ist, wenn dann unsere Hörer, Zuschauer da draußen noch nie damit zu tun hatten, einfach mal Balloon runterladen oder mal irgendwo sich mit dem Thema Meditation beschäftigen. Es tut nicht weh. Nein, ich glaube wirklich, wenn man damit einmal angefangen hat, dann ist nichts, wie es mal war. Deswegen vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und auch wenn es digitale Sofa, aber war es wenigstens bequem?
Ja, ich habe sehr bequem hier gesessen. Vielleicht zu bequem. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr hätte Haltung annehmen
sollen. Nein, das passt schon. Sehr schön. Ja, dann, wie gesagt, das war das digitale Sofa mit Boris Bollmann von Balloon. Ja, viele Links in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Obwohl wir eigentlich nur im Hier und Jetzt da waren. Aber wir dürfen uns ja trotzdem
aber wenn
liken.
Ich dann später im Hier und Jetzt würde den Daumen sehen, denke ich, hey,
ey, cool, ne? Genau. Und ja, und wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt uns eine E-Mail an info@dasdigitalesofa.de. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ja.